Mumon kam, Nummer 28. Ryutan blies die Kerze aus. Toxan befragte Ryutan bis spät in die Nacht über Zen. Endlich sagte Ryutan, es ist schon Nacht, warum gehst du nicht schlafen? Toxan machte seine Verbeugungen und hob den Vorhang, um sich zurückzuziehen, aber er stand plötzlich in der Dunkelheit. Er drehte sich zu Ryutan um und sagte, es ist dunkel draußen. Ryutan zündete eine Papierfackel an und gab sie ihm. Als Toxan sie nehmen wollte, ließ Ryutan sie auf. In diesem Augenblick hatte Toxan plötzlich eine tiefe Erfahrung und verbeugte sich. Ryutan fragte, welche Art von Erfahrung hast du gehabt? Von jetzt an, sagte Toxan, werde ich die Worte eines alten Osho, der überall unter der Sonne berühmt ist, nicht mehr bezweifeln. Am nächsten Tag bestieg Ryutan das Rednerpult und sagte, ich sehe da jemanden unter euch, seine Fänge sind wie die des Schwertbaums. Sein Maul ist wie eine blutige Kugel. Schlag ihn mit einem Stock und er wird nicht einmal seinen Kopf wenden, nach dir zu sehen. Eines oder anderen Tages wird er den höchsten Gipfel erklimmen und dort unseren Weg einrichten. Toxan brachte seine Anmerkung zum Diamant-Sutra nach vorne in die Halle, zeigte mit einer Fackel auf sie und sagte, selbst wenn du die tiefgründigsten Lehren entwickelt hast, ist es, als ob du in den leeren Raum ein Haar legen würdest. Selbst wenn du alle Geheimnisse der Welt erlernt hättest, ist es, als würdest du einen Tropfen Wasser in den großen Ozean fallen lassen. Und er verbrannte alle seine Notizen. Danach nahm er mit Verbeugungen Abschied von seinem Lehrer. Ja, macht's euch bequem, wenn ihr wollt. Es gibt über die Situation in den gleichen Toxan noch eine Geschichte in Momons Kommentar. Bevor Toxan die Grenze seines Geburtslandes überschritt, brannte sein Geist und sein Mund stieß Bitternis aus. Er ging nach Süden in der Absicht, die Lehren einiger bestimmter Übersetzungen außerhalb der Sutren zu vernichten. Als er die Straße nach Reishu erreichte, fragte eine alte Frau nach Essen, um den Geist zu erfrischen. Ehrwürdiger, welche Art von Literatur tragt ihr da in eurem Gepäck? Fragte die alte Frau. Kommentare zum Diamant-Sutra, antwortete Toxan. Die alte Frau sagte, ich hörte, dass in dem Sutra gesagt wird, der vergangene Geist kann nicht festgehalten werden, der gegenwärtige Geist kann nicht festgehalten werden, der zukünftige Geist kann nicht festgehalten werden. Jetzt möchte ich wissen, welchen Geist wollt ihr denn erfrischen? Toxan verblüffte diese Frage. Er konnte nichts dazu sagen, sondern sagte nur, kennst du hier in der Gegend einen guten Lehrer? Die alte Frau antwortete, 5 Meilen von hier findest du Ryutan Osho. Bei Ryutan zog Toxan den Kürzeren. Seine früheren Worte stimmten mit seinen späteren nicht überein. Ryutan dagegen schien in seinem Mitleid gegenüber seinem Sohn jeden Sinn für Scham verloren zu haben. Wenn er in allen anderen nur ein einziges Stück glühender Kohle fand, genug, um das Feuer anzufachen, schüttete er eilig Schmutzwasser darüber, um alles schleunigst zu vernichten. Mit ein wenig kühler Überlegung merken wir, dass das alles eine Posse ist. Mumons Gedicht: Den Namen hören kann nicht das Gesicht sehen übertreffen. Das Gesicht sehen kann nicht das Namen hören übertreffen. Er mag seine Nase gerettet haben, aber leider verlor er seine Augen. Toxan hatte Buddhismus studiert, wahrscheinlich lange Jahre, als junger Mensch, wahrscheinlich auch entsprechend eifrig. Vielleicht hat er sein ganzes Leben als Mönch verbracht, ist ein Gelehrter geworden und hat ein bestimmtes Verständnis der Sutras erlangt. Wahrscheinlich sehr viele Sutras gelesen, sehr viele Kommentare dazu gelesen. Und hat wahrscheinlich die Vorträge von vielen Dharma-Meistern zu den Sutren gehört. Und dazu hat er sich dann noch Notizen gemacht, seine eigene Erkenntnis. Das heißt, er hat systematisch den Dharma erforscht, die Sutras, irgendwelche Sachen immer rausgefunden. Ah, das ist damit gemeint. Und hat sich das aufgeschrieben, was er erkannt hat. Für ihn war die Lehre des Buddha ein zusammenhängendes Gebilde, eine schlüssige Welterklärung. Wie man im letzten Jahrhundert versucht hat, in der Physik die Weltformel zu finden, die letztlich alles erklärt, die alles auf eine einzige Formel zurückführen kann, hat man natürlich auch im Buddhismus versucht, so eine Weltformel zu finden. Und das war ein großer Antrieb für die Entwicklung der Lehre. Von daher ist man von den grundlegenden Sutras des Buddha, die eigentlich sehr praktisch sind und sehr wenig theoretischen Anteil haben, zu einer Abstraktion gekommen. Man hat viele Dinge auf abstrakte Ursachen zurückgeführt. Man hat versucht, die Erscheinungen auf wenige abstrakte Ursachen zurückzuführen. Und man hat versucht, auf diese Art und Weise die Welt des Geistes in den Griff zu kriegen. Dadurch, dass man eine kohärente buddhistische Theorie aufgestellt hat, widerspruchsfrei, konsistent. Und sobald man diese Theorie hat, die richtige Theorie natürlich, dann muss man sie nur noch verstehen und sich danach verhalten. Und dann kommt man zur Befreiung. Deswegen waren Tosan diese Sutras so wichtig. Und deswegen war es so wichtig, dass die anderen Sutras, die anderen Überlieferungen verbrannt werden. Weil sie das Potenzial in sich bargen, diese klare, verständliche, widerspruchsfreie Lehre zu gefährden. Und den Befreiungsweg, den sie aufzeigten, zu schwächen. Das ist der gleiche Grund, warum die Christen ihre Konzile gemacht haben und irgendwann entschieden haben, was der Kanon ist, welche Evangelien sind echt. Rausgeflogen aus dem Kanon ist zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Wer es mal gelesen hat, es ist ein gnostisches Evangelium. Wenn man Zen macht, fühlt man sich davon stark berührt. Aber die Christen haben gesagt, das ist nicht echt, Das ist nicht das wirkliche Evangelium und wer nach diesem Evangelium praktiziert, der versucht, danach den Weg zu gehen, der wird in die Irre geführt. Deswegen haben sie es aus dem Kanon entfernt und deswegen ist es erst sehr spät wiederentdeckt worden. Es gab Unmengen von Evangelien. Es gab sogar ein Judas-Evangelium, in dem Judas interessanterweise der Held ist, in Anführungsstrichen. Das ist der einzige von Jesus Schülern, der seine Lehre begriffen hat, im Judas-Evangelium. Das heißt, es gab da sehr viele. Toxan versucht also, die Teile der Lehre der Schriften auszulöschen, zu vernichten, die eine falsche Lehre wiedergeben und deswegen den Menschen auf ihrem Weg zur Befreiung schaden. Und das ist für ihn offensichtlich, so ähnlich wie für Paulus, eine Mission. Also es reicht ihm nicht einfach, dass falls ihm jemand davon erzählt, zu sagen, ach, das ist Blödsinn, sondern er muss wirklich in ein anderes Land gehen, in eine andere Gegend, zu einer Zeit, wo Reisen ziemlich beschwerlich ist und muss herausfinden, wo diese Schriften sind, um sie zu vernichten, um seine persönliche Bücherverbrennung durchzuführen. Also er ist ohne Zweifel sehr motiviert. Und in seinem Geist gibt es genau diese zwei Stapel mit Schriften, links die guten und richtigen, die die buddhistische Weltformel enthalten, widerspruchsfrei sind und den, der nach ihnen praktiziert, zur Befreiung führen. Und auf der rechten Seite die irre Lehren, die irgendjemand aufgestellt hat. Man kann vermuten, dass diese Geschichte einen Hintergrund hat. Und zwar die Begegnung von indischem Buddhismus und chinesischem Daoismus. Denn die Lehren, die ursprünglich benutzt wurden, die so schön abstrakt, widerspruchsfrei sind, die haben schon eine sehr große Ähnlichkeit mit der Art, wie indische Sutras und indischer Buddhismus aufgebaut sind. Wenn man die alten Sutras liest, die Pali-Sutras oder die Sanskrit-Sutras, die sind immer sehr hierarchisch aufgebaut, haben immer einen sehr logischen Aufbau. Zahlen spielen eine sehr große Rolle. Zahlensysteme, sehr systematisch, sehr mathematisch von ihrem Aufbau. Und entsprechend kann man sich dann auch eine Praxis zurechtlegen, die so funktioniert, wo eben diese Zahlen dann auch sehr wichtig sind, wo man eine bestimmte Anzahl von Vollkommenheiten erwerben muss, der achtfache Pfad. Das ist nicht der neunfache, auch nicht der siebenfache. Er ist immer achtfach. Es gibt Bücher, die heißen das Zweierbuch, das Dreierbuch, das Fünferbuch, einfach weil sie immer entsprechende Begriffsgruppen genau dieser Größe zusammenfassen. Ein Dreierbuch sind das zum Beispiel Buddha, Dharma, Sangha, Prajna, Sila, Samadhi. Und das Einzige, was diese beiden Gruppen gemeinsam haben, ist, dass sie aus drei Elementen bestehen, sonst nichts. Der Daoismus war von Anfang an, von den ältesten Schriften an, ein Feind des intellektuellen Schließens, der Logik. Beziehungsweise der Annahme, dass man durch Anwendung von Logik eine Form von Befreiung bekommt. Letztendlich war es im Daoismus so, dass man dem Geist selbst nicht getraut hat. Das heißt, dass man vermutet hat, dass all die großen Errungenschaften des Geistes eigentlich nur dazu führen, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir aus daoistischer Sicht ein sehr kompliziertes Modell entwerfen, dass wir geistig sehr viel investieren, wie zum Beispiel so ein Haufen Sutras mit der buddhistischen Weltformel, und das letztendlich nur dazu führt, dass wir so einem künstlichen Gebilde hinterherrennen und uns damit das Leben noch zusätzlich schwer machen. Und entsprechend war wahrscheinlich zu dieser Anfangszeit in der buddhistischen Praxis so ein daoistisches Element vorhanden. Es gab wahrscheinlich Leute, die so praktiziert haben. Die, wenn jemand mit so einem Stapel Sutras vorbeikam, Meister, Meister, könnt ihr mir das erklären, gesagt haben, leg die weg oder verbrennen sie oder was auch immer. Eine schreckliche Vorstellung für jemand, der Buddhismus auf indische Art in indischer Tradition studiert hat, sein ganzes Leben in diese Studien investiert hat, mit dem festen Glauben, dass nur diese Lehre, die in diesen Sutras, in den richtigen Sutras enthalten ist, zusammen mit dem richtigen Verständnis, dass man durch Kommentare und eigenes Verstehen und Belehrung anderer Lehre erlangt, dass nur das wertvoll war. Dass alles andere letztlich dazu führt, den buddhistischen Weg zu zerstören. Daher sein missionarischer Eifer. Insbesondere, wenn er festgestellt hat, dass in den südlichen Schulen tatsächlich Leute etwas für wichtiger hielten als die überlieferten Sutras. Das heißt, er hatte eigentlich vor, diese Irrlehren zu verbrennen wahrscheinlich. Wie genau er das machen wollte, schwer zu sagen. Was er einsammeln wollte, kaufen. Wahrscheinlich wollte er aber sogar beweisen, dass sie falsch sind. Das heißt, wahrscheinlich war sein Plan, mit seinen Sutras und seinen Kommentaren zu den Klöstern zu kommen, wo diese Plagiate und Irrlehren rumlagen, und dort eine gelehrte Diskussion zu halten und damit zu glänzen, dass er zeigen konnte, dass diese Pseudo-Sutras falsch sind, und zum Abschluss dafür zu sorgen, dass die Leute die Dinge halt selbst verbrennen. Das war sein Ausgangspunkt seiner Reise. Das heißt, ein Mensch, der vollkommen davon überzeugt war, dass er eigentlich das, was relevant ist am Buddhismus, wusste. Dass er wirklich alles wusste, was man über Buddhismus wissen musste. Zumindest in der Theorie. Es ist denkbar, dass er vielleicht dachte, jetzt muss ich nur noch alles das, was ich weiß, auch umsetzen. Gut möglich, dass er vielleicht dachte, dass ihm da noch etwas fehlt. Dass er in der Hinsicht nicht glaubte, schon fertig zu sein. Aber er hatte die Grundannahme, dass er den Buddhismus vollständig verstanden hat, soweit es relevant ist. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Wissen ging er also in den Süden zu seiner Mission. Das Interessante an diesem Koran ist, unsere Vorstellung, wie Erleuchtung aussieht, enthält das Wort Licht. Und nicht nur die buddhistische Erleuchtung enthält Licht, sondern wir kennen das auch in anderen Mythen. Interessant ist immer, wie die jeweilige Tradition das darstellt. Luzifer, der Teufel, heißt lateinisch nur Lichtbringer. Das ist der, der das Licht vorbeibringt. Prometheus bringt den Menschen das Licht und wird zur Strafe auf ein Fels gekettet und dort von einem Adler benagt, der seine Leber frisst, während er da hängt, zur Strafe für diese schreckliche Tat, dass er den Menschen das Licht gebracht hat, dass er den Menschen Erkenntnis gebracht hat. Das heißt, wir verbinden Erkenntnis ganz natürlich mit Licht. Wenn das Licht angeht, können wir etwas sehen. Aber Toxans Erkenntnis ist keine Erleuchtung, sondern eine Verdunklung. Die Kerze wird ausgepustet. Die Papierfackel. Ryotan provoziert das. Er zündet eine Papierfackel an, gab sie ihm. Und als Toxan sie nehmen wollte, wies Ryotan sie aus. Vielleicht ist ihm dieser Gedanke in genau diesem Moment gekommen. Aber die Geschichte kann man auch schon so verstehen, wie die Situation wohl gewesen sein muss. Toxan befragte Ryotan bis spät in die Nacht über Zen. Ryotan war offensichtlich ein Lehrer, den Toxan in irgendeiner Art und Weise akzeptierte. Also wohl nicht jemand, der falsche Zutritt verbreitete, den er deswegen befragt hat. Und so wie ich ihn eben charakterisiert habe, war Toxan wahrscheinlich ein ziemlich anstrengender Gesprächspartner. Ein Mensch, der total von sich selbst überzeugt ist, viel gelesen hat und jedes Mal, wenn Ryotan versucht hat, ihn irgendwie auf die richtige Spur zu bringen, hat er wahrscheinlich gesagt, ja, aber ein Diamant-Sutra steht irgendwie sowas. Oder das steht im Widerspruch zu dem Shastra von wem auch immer. Und Ryotan war offensichtlich freundlich, hat sich das die ganze Zeit gefallen lassen, ohne ihn rauszuschmeißen, wie spätere Zen-Lehrer das machen würden, oder ihn zu schlagen, oder ihn als Hohlkopf zu beschimpfen. Sondern hat ihm geduldig die ganze Zeit seine Fragen beantwortet, hat versucht, die Widersprüche, die er gesehen hat zwischen der Lehre und der Praxis, aufzuklären und zu sagen, es ist kein Widerspruch, es ist genau das, darum geht es. Letztendlich ist es die gleiche Lehre. Und es muss gewesen sein, als wenn er mit einer Wand redet. Das heißt, er hat dann wahrscheinlich immer ausgeholt, 5 Minuten erzählt, auf so eine komische Frage. Und Toxan saß dann da, hörte zu, hat ihn reden lassen. Und kaum war Ryotan fertig mit seiner Antwort, sagt er, ja, das verstehe ich, aber was ich nicht verstehe, ich habe gelesen und so weiter und so fort. Das heißt, Toxan ist in der ganzen Nacht kein Stück weitergekommen, obwohl er gefragt hat, auf jede seiner Fragen eine Antwort gekriegt hat, wahrscheinlich eine fundierte Antwort, die auch seiner Persönlichkeit angemessen war. Und es hat alles nichts gebracht. Gefragt, gefragt, gefragt. Und vielleicht hat Ryotani ihm irgendwann auch gesagt, dass seine Fragen ihn nirgendwo hinführen. Und wahrscheinlich hat Paxan geantwortet, was meint ihr damit? Könnt ihr mir das erklären? Irgendwann reicht es. Toxan dann und er sagt, ich bin müde, ich muss schlafen. Und dann kommt die Geschichte mit dieser Verdunkelung. Und Toxan, der bis dahin alles gelernt hat, alles wusste, alles besser wusste, jetzt sogar noch einige Erkenntnisse dazu gewonnen hat, die sich wahrscheinlich eifrig mitnotiert hat, und in seine Kommentare übernommen hat. Ja, Ryotan sagt dazu, siehe auch Diamant Sutra 2.15. Nachdem das alles geschehen ist, endet das Gespräch. Er stellt auch einmal fest, es ist dunkel geworden und dass er ein Licht braucht, um in sein Schlafgemach zu kommen. Und dann bläst Ryotan das aus. Und nach 6 Stunden Mindfuck, die Toxan betrieben hat, wo er die ganze Zeit nur in seinem Geist unterwegs war, nur in seinem intellektuellen Geistesgebäuden, wie er sich da zusammengeschnitzt hat, jedes Mal, wenn er eine Antwort gekriegt hat, von Ryotan hatte er irgendwie noch ein paar Streben eingezogen, und ah, so passt das zusammen. Nach einigen Stunden hat er das erste Mal einen unmittelbaren Eindruck der Wirklichkeit. Es ist dunkel. Aber er ignoriert diese Dunkelheit erstmal. Das ist ja nicht wichtig, ich brauche eine Fackel. Und wahrscheinlich plant er auch in seinem Schlafgemach, sich noch ein paar Notizen zu machen, zu dem, was er gerade erfahren hat. Und will einfach nur dahin gehen und weiter an seiner geistigen Erkenntnis arbeiten. Und dann pustet Ryotan diese Kerze aus. Und damit macht er aus dieser Dunkelheit, die für Toxan eine unwichtige Nebensache ist, die eigentlich keine Rolle spielt, verglichen mit den tiefen Lehren des Buddhismus und all dem, was er erfahren hat und all dem, was er schon gelernt hat, die wichtigste Sache der Welt. Denn wenn ich nicht sehen kann, vor allem in einem Kloster, die meistens in bergigen Gegenden gebaut werden, dann ist Licht mitzuhaben lebensnotwendig. Als wir noch Klöster oder das Kloster in Japan aufsuchten oder als wir noch Leute von uns hinfuhren, war eine der wichtigsten Empfehlungen immer, eine Taschenlampe mitzunehmen. Brauchst du da wirklich? Es sind schmale Pfade, es ist dunkel, es geht steil bergab, es ist wirklich gefährlich ohne Licht. Das heißt, Toxan kommt jetzt aus seiner abgedrehten, in sich selbst geschlossenen Geistesparallelwelt, in der er unterwegs war, super funktioniert, in die dunkle Wirklichkeit, in eine existenziell bedrohliche Situation. Und all seine Sutras, und das zeigt ihm Biyutan sehr deutlich, helfen ihm im Moment überhaupt nicht. Nichts. Egal wie viel er davon in seinem Rucksack hat, wenn er kein Licht hat, könnte er den Berg runterfallen. Auf jeden Fall findet er sein Bett nicht. Und das zeigt diese Geschichte eigentlich, worum es beim Zen geht. Die Vorstellung, die wir haben, ist meistens, dass wir eine Erfahrung machen, eine Erleuchtungserfahrung, die darin besteht, dass irgendein blaues Licht auftaucht oder sowas. Oder ein rotes Licht, if you like it. In vielen Religionen wird das auch so beschrieben, dass ein himmlisches Feuer über die Leute ausgegossen wird. Zum Beispiel die Geschichte von Pfingsten. Die Jünger werden auf einmal von dem Heiligen Geist erfüllt. Lichterscheinung. Im Yoga gibt es das, dass die Leute zum Zeitpunkt ihrer Erleuchtung auf einmal einen blauen Energiestrom sehen. Und dass man also aus der Dunkelheit ins Licht kommt. Und dann plötzlich etwas erlangt, was nicht wieder weggeht. Die Jünger, die den Heiligen Geist empfangen, haben den für den Rest ihres Lebens. Die Leute, die die Erleuchtung bekommen, so denken wir, stellen uns das vor, haben, Hesse hat das mal so geschrieben, den Blitz zur Sonne gemacht. Eine kurze Erfahrung, ein Blitz, der jetzt mein ganzes Leben lang leuchtet. Mir zeigt, was richtig und was falsch ist. Und wo ich in Zukunft immer im Hellen rumgehe und immer weiß, welchen Weg ich gehen muss. Aber Toxans Erfahrung ist genau das Gegenteil. Aus seiner Helligkeit kommt er erstmal in eine Erfahrung von Dunkelheit. Auch das gibt es in anderen Traditionen. In der christlichen Mystik gibt es zum Beispiel die dunkle Nacht der Seele, die auch so genannt wird. Und beides klingt nicht nach etwas, was wir suchen würden. Wir wollen natürlich das Licht. Und dass der Blitz zur Sonne wird, ist eine sehr schöne Vorstellung. Und dass das nie mehr ausgeht und wir immer wissen, was richtig und was falsch ist, das ist unsere Vorstellung davon, wie Befreiung aussieht. Im Zen sieht Befreiung eben nicht so aus, sondern im Zen geht es darum, diese absurde Vorstellung, irgendwelchen Blitzlichtern hinterherlaufen zu müssen, also ob sie jetzt eine Sonne sind, ein Mondlicht oder ein kurzes Aufflackern, dass das eigentlich das Hauptproblem ist. Und dass wir, sobald wir uns auf den Zen-Weg begeben, erstmal anfangen, nach irgendwelchen Lichtern rumzugreifen. Jemand, der Zen heutzutage beginnt, der hat schon eine Vorstellung davon, dass es intellektuell nicht zu erreichen ist. Das heißt, wir haben eine andere Vorstellung als Toxan. Jemand, der so eine Geistesstruktur hat, dass er darauf abfährt, auf komplizierte Theorien, der würde wahrscheinlich eher zu den Tibetern gehen oder eher Theravada praktizieren. Beides Richtungen, bei denen zugrunde liegende Systeme und Sutras sehr, sehr wichtig sind. Und die Authentizität dieser Sutras auch sehr wichtig ist. Das heißt, wer heute mit Zen anfängt, der wird wird keine intellektuelle Welterklärung suchen, aber stattdessen eine Erfahrung. Eine Erfahrung eines Lichtes, das auf einmal alles klar sieht. Wie das dann immer so schön beschrieben ist, passiert dann halt einmal und damit sind dann für die Zukunft alle Probleme behoben. Wenn man zwischen den Zeilen liest, dann sieht man, dass das so gut wie nie der Fall ist. Und hier weiter im Koran liest, sagt Ryutan, eines oder anderen Tages wird er den höchsten Gipfel erklimmen und dort unseren Weg einrichten. Eines oder anderen Tages heißt natürlich, es ist jetzt noch nicht passiert. Das heißt, obwohl Roxan gerade eine Erfahrung gemacht hat und seine ganzen gelehrten Schriften und Futras verbrannt hat, hat er nicht den höchsten Gipfel erreicht. Wo ist der höchste Gipfel? Auch das ist eine Vorstellung, dass der höchste Gipfel etwas ist, wo wir hin müssen. Das ist nur eine andere Formulierung dieser Geschichte von dem Licht. Den höchsten Gipfel erreichen heißt letztendlich, da wo ich jetzt bin, bin ich zu tief. Also muss ich einen beschwerlichen Weg gehen und diesen Berg hochkraxeln. Wenn man ein anderes Bild verwendet, von Benoit, geht es um genau das Gegenteil. Du musst nicht auf den Berg, sondern du musst ins Tal, in die Demütigung, ganz nach unten. An den allertiefsten Punkt des Tals und da musst du bleiben. Auch damit, mit beiden Vorstellungen, kommen wir relativ einfach klar. Also entweder ich muss einen Berg hoch und etwas erlangen, muss ich halt hart arbeiten, weil Schwerkraft überwinden, schmerzhaft, nicht leicht. Das kann dann sicherlich auch richtig sein, weil ich muss ja drum kämpfen und mir das hart erarbeiten, dann könnte es sein, dass das funktioniert. Oder das andere, mit der Demütigung, wir ins Tal müssen. Das bedeutet natürlich, dass wir an uns arbeiten müssen und dass wir unangenehme Dinge erfahren müssen und dass wir viele Dinge opfern müssen. Das ist auch etwas, womit wir gut leben können. Alle unsere Vorstellungen davon, wie Befreiung aussieht, sind im Grunde genommen immer noch so eine Art, ich muss mir das irgendwie kaufen. Also entweder durch eigene Anstrengung oder durch ein Opfer oder irgendwie so etwas. Also ich krieg's nicht umsonst, muss dafür etwas tun. Entweder indem ich mich intellektuell anstrenge, indem ich irgendetwas lerne, was ich noch nicht kann, indem ich etwas aufgebe, was mir wichtig ist, indem ich einen Weg gehe, den andere nicht kennen. Das sind alles Modelle, mit denen wir prima klarkommen und wie für uns die Welt funktioniert. Eigentlich alles versuche, irgendwie daran zu kommen, dass mir das Licht aufgeht, dass ich etwas kriege. Ryutan vermittelt Roxan, wie gesagt, die umgekehrte Erfahrung, den Wegfall davon. Den Wegfall von seinen ganzen Vorstellungen, das zunichte machen, letztendlich all dessen, womit er sich sein Leben lang beschäftigt hat, das Zentrum seines Wesens, das Wichtigste, das Allerwichtigste für ihn, wo er unglaublich viel intellektuell, emotional investiert hat. Deswegen er in andere Länder zieht und Zutritt verbrennen will. die Ungläubigen zu bekehren. Das entzieht er ihm einfach nur, indem er eine Papierfackel auspustet. Nur darum geht es. Es geht nicht darum, ein Licht zu bekommen, sondern auf das Licht verzichten zu können. Und auf die Vorstellung, dass dieses Licht benötigt wird, verzichten zu können. Leider funktioniert das bei uns nicht so einfach. Das ist immer das Problem mit diesen Geschichten, dass wir auch so sind wir gestrickt, dass wir immer versuchen, so etwas zu kopieren. Wenn wir von irgendjemandem gehört haben, dass er dadurch erleuchtet wurde, dass er nur da gesessen ist, müssen wir das natürlich kopieren, müssen wir auch so da sitzen. Wenn wir gehört haben, dass bestimmte Leute dadurch Erleuchtung erlangt haben, dass sie ein Mantra immer wieder rezitiert haben oder ein Sutra, müssen wir das natürlich auch machen. Klappt ja vielleicht. Eine Zeit lang war es sehr hip, dass man Schüler schlägt oder anschreit oder wie es in einer anderen Geschichte erzählt wird, dass man ihnen den Fuß in der Tür einklemmt und bricht. Einfach, weil man gesehen hat, dass es zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt bei einer ganz bestimmten Person unter Umständen eine ganz bestimmte Wirkung hatte. Aber das ist nicht wiederholbar. Wenn es wiederholbar wäre, würde es einfach reichen, dass wir, bevor wir einschlafen, das Licht ausmachen. Funktioniert meistens nicht. Das Problem ist, dass wir, weil wir einer neueren Zen-Generation entstammen, dafür zu verdorben sind. Wir glauben schon gar nicht mehr an dieses ganze Zeug, mit dem Toksan sich rumschleppt. Und seine starke Anhaftung und die ganze Energie, die er da reingesteckt hat, ist eigentlich die Vorbedingung für die Tiefe seiner Erfahrung. Deswegen wäre es eigentlich sehr praktisch, wenn wir jahrelang komplizierte Sutras studiert hätten und in irgendwelche fremden Länder zögen, um anderen Leuten zu erklären, wie Buddhismus wirklich funktioniert, weil wir nur dann so eine Tiefe, so eine Erfahrung machen könnten. Da das für uns aber nicht geht, oder weil ihr jetzt ja schon wüsstet, dass das nicht echt ist und ihr das nicht nachholen könnt, ist das Entscheidende, was man aus diesem Koan trotzdem mitnehmen kann, sich genau das klarzumachen, dass es im Zen nicht darum geht, irgendetwas zu bekommen, irgendetwas sich zu erarbeiten und irgendein besonderes Erlebnis zu haben. Das Erlebnis, was er hat, ist zwar im Rahmen dieser Geschichte total beeindruckend, aber es ist das alltäglichste Erlebnis, was es gibt. Dafür müssen wir auch gar nichts tun. Das macht die Sonne selbsttätig, verschwindet jeden Tag. Abends macht es dunkel. Aber wir sind nicht in der Lage, mit dieser Dunkelheit etwas anzufangen, weil wir die Erleuchtung woanders suchen. Es gibt eine Geschichte von Molan Nasruddin, eine Sufi-Geschichte, wo er gefunden wird, wie er abends vor seiner Haustür sitzt, unterhalb der Laterne und einen Schlüssel sucht. Und er findet ihn nicht. Jemand kommt vorbei und will ihm helfen und fragt ihn, wo hast du deinen Schlüssel denn verloren? Kannst du dich erinnern? Und er sagt, ja, da hinten, am Weg. Du suchst dann hier, weil hier Licht ist. Und Das Entscheidende ist an diesem Korn, dass wir die Augenblicke, wo es dunkel ist, wo das Licht nicht da ist, wo unsere Erwartung, dass uns Dinge klar werden, dass wir sie klar sehen können, nicht befriedigt wird, wo wir überhaupt nicht wissen, wer wir sind, was gerade los ist, was gerade richtig und falsch ist, dass wir die nicht als Problem wahrnehmen, was wir dauernd unter Kontrolle halten müssen, sondern als Chancen, als Einstiege und als Möglichkeit, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist und nichts weiter zu suchen, als nur das Erleben dessen, was ist, ohne eine Erklärung und ohne eine Hoffnung, bei irgendetwas festhalten zu können. Wenn wir uns nur das immer wieder vor Augen führen können, dass diese Momente, wenn das Licht aus ist, Geschenke sind, und dass die Momente, wenn wir glauben, wir wissen es genau, was das Licht ist, problematisch sind, dann haben wir einen Großteil dieser kleinen Zen-Geschichte erfasst. Vielen Dank.